ARD Sounds.
Grüß Sie. Er war 16 Jahre lang Kultusminister in Bayern, viele Jahre lang Professor an der Universität München und sehr aktiv in der katholischen Kirche. Gestern ist Hans Mayer gestorben, kurz vor seinem 95. Geburtstag. Und kurz vor seinem 80. Geburtstag war er 2011 mein Gast in 1:1 der Talk. Damals hatte er gerade seine Autobiografie Böse Jahre, gute Jahre veröffentlicht. Und ich wollte von Hans Mayer wissen, was waren denn die bösen Jahre?
Böse Jahre, ich bin 31 geboren. 2 Jahre später kamen die Nazis an die Macht. In dieser Zeit starb auch mein Vater, mein Bruder. Meine Mutter wuchs als Witwe auf mit 4 Kindern. Also das waren im persönlichen, im privaten Sinn wie im politischen böse Jahre.
1:1. Eine Stunde, 2 Menschen. Stefan Parisius im Gespräch mit
Hans Mayer, 16 Jahre bayerischer Kultusminister.
Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für den Besuch. Diese bösen Jahre, ganz am Anfang, haben die Sie so geprägt, dass Sie in diese Richtung beruflich gegangen sind, politisch zu werden, interessiert zu sein?
Erst viel später, also 31, bin ich geboren in Freiburg. Und was ich erlebt habe von meiner Umwelt, auch von der politischen Bühne, das gehört erst in spätere Jahre, in die Zeit nach der Schule. Mein Großvater war ein bescheidener Landbürgermeister, wurde 33 von den Nationalsozialisten abgesetzt. Er hatte dann viel Zeit, kam oft mit seinem kleinen Motorrad nach Freiburg zu meiner Mutter und die beiden politisierten dann heftig. Davon habe ich einiges mitgekriegt und später zog er mich auch ins Vertrauen und erzählte mir von dem, was er politisch gemacht hatte in der Zentrumspartei, im Kreisrat. Kurzum, er war einer meiner politischen Lehrer. Und die anderen Lehrer, das waren meine beiden Religionslehrer, die auch entschiedene Nazi-Gegner waren. Das rechne ich, böse Jahre hin und her, zu den Glücksfällen meines Lebens, meiner Kindheit, dass ich immunisiert wurde, abgeschottet wurde von dem, was ringsrum sich im Jungvolk, in der HJ, in der Ortsgruppe, unter den Parteigenossen abspielte.
Sie sind gerade so dazwischen gerutscht irgendwie. Das heißt, Sie waren dann noch zu jung, um wirklich in der Hitlerjugend mit involviert zu werden. Das heißt, Sie konnten gerade so schlangenlinienmäßig da durch.
Ja, das ist von der Nachkriegszeit her gesehen ein großes Glück gewesen. Ich war nicht mehr im Krieg, gehöre auch nicht mehr zur sogenannten Flakhelfer-Generation. Dann war ich ein weißer Jahrgang nach dem Krieg und wir alle, Jahrgang 31, wir haben im Grunde 6 Jahre, die Kriegsjahre, geschenkt bekommen. Das heißt, wir waren nicht mehr im Krieg oder in der Gefangenschaft. Wir konnten gleich nach 45, 46 neu anfangen.
Ach, so gesehen geschenkt bekommen. Weil ja. Das fand ich jetzt erstaunlich, dass wir haben sie geschenkt bekommen. Also diese 6 Kriege sind ein Geschenk, auf das man gerne verzichten würde.
Sagen wir so, die Last dieser Jahre war für uns geringer als für diejenigen, die sie bis zur Neige auskosten mussten als Gefangene in Lagern. Wir konnten neu beginnen.
Das wurde ja dann später sogar noch mal ganz wichtig, als es darum ging, ob Sie Bundespräsident werden. Da war ja gerade der Umstand, dass Sie eben nicht mehr zwangs- oder auf Umwege in die NSDAP mit reingehen mussten, war da damals sogar ein Kriterium, Sie anzusprechen und zu fragen. Aber da kommen wir später dazu. Durch diese Kriegs- und Nazi-Vorherrschaft Umstände bedingt, war Ihre Familie dann irgendwann mal sehr international aufgestellt. Also Sie hatten dann plötzlich Verwandte in Amerika, Verwandte in Japan. Wäre für Sie mal eine Option gewesen? Ich meine, Sie sind von Freiburg bis München gekommen.
Ja.
Aber tatsächlich einen ganzen Aufbruch und ganz woanders zu sein?
Ich hätte mir vorstellen können, in Frankreich zu bleiben. Da war ich nur kurz zu Studien im Nationalarchiv und in der Nationalbibliothek. In Amerika habe ich unsere Verwandten besucht. Wie kommen Verwandte nach Amerika? Das hing mit dem Kinderreichtum am Oberrhein zusammen. Das alte Baden lieferte ja ungemein viele Menschen nach Amerika. Es war, glaube ich, das größte Auswanderungsgebiet im Kaiserreich. Und von der Familie meiner Mutter, 11 Kinder, zogen 4 nach Amerika. Der eine schon vor dem Ersten Weltkrieg, die anderen danach in der Inflationszeit. Die leben heute mit nicht mehr, aber mit die Kinder und Kindeskinder leben alle noch drüben. Und Japan, das war meine älteste Schwester, die war Buchhändlerin. Und mit ihrem Mann ging sie 1938 nach Tokio, um dort die Filiale des Herder Verlags zu gründen.
Jetzt muss man ganz aktuell natürlich fragen, haben Sie heute noch Verbindungen und Verwandtschaften in Tokio möglicherweise, wo
ja,
Sie gerade jetzt aktuell
natürlich mit meinem Neffen habe ich gerade in den letzten Tagen noch Kontakt gehabt. Und glücklicherweise die letzte Mail besagte, dass er nur wenige Kilometer von Tokio in Shikasaki lebend, wenigstens von Fukushima nicht betroffen war und auch nicht von dem Tsunami und den Erdbeben, die ihm folgten.
Ja. Jetzt sind wir schon wieder in der Gegenwart angekommen. Lassen Sie uns nochmal zurückgehen. Mit 11 haben Sie angefangen, Orgel zu spielen.
Ja.
Später dann waren Sie lange unterwegs als Student, als Doktorand. Wie passte das? Sie haben gerade schon gesagt, es war eine ganz erdige Umgebung, in der Sie aufgewachsen sind. Haben die damals so ein bisschen naserümpfend gesagt, da kommt der Schöngeist, der Meier, oder waren Sie da sehr anerkannt auch von Anfang an?
Ich war später anerkannt, als ich Dozent und Professor wurde, aber lange Zeit musste meine Mutter ihren Verwandten immer erklären, warum ich immer noch keinen Beruf hatte, immer noch studierte. Das war durchaus ungewöhnlich. Ich bin der erste Akademiker in unserer weitläufigen, meist bäuerlichen Verwandtschaft gewesen. Und da hat man natürlich geschaut, von was lebt der. Gut, der hat ein Stipendium, der ist in der Studienstiftung, später Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Aber das sind sehr abstrakte Begriffe. Ich könnte mir vorstellen, dass für manche meiner Verwandten nicht so etwas war wie ein Mensch, der sich mittags als Obdachloser an einer Klosterpforte anstellt. Denn ein Stipendium, mein Gott, was konnte man sich darunter vorstellen? Ja. Die mussten alle schauen, wie sie ihr tägliches Brot erwirtschafteten, als Gemüsebauern, als Getreidebauern. Und ich saß nun da in Seminaren und studierte. Aber immerhin nach einiger Zeit bekam ich ja nun auch Rufe und wurde Professor und war anerkannt.
Da will ich nochmal auf diese, ja, wir haben es eben gesagt, 6 geschenkten Jahre, oder auf diesen Zufall des Geburtsjahres kommen. Es hätte ja leicht sein können, wenn Sie, sage ich jetzt mal, 10 Jahre später geboren wären, dass Sie 1968 nicht als Professor an der Münchner Uni, sondern als Student möglicherweise gewesen wären. Hätten Sie dann auch ein Linker und ein Hippie werden können?
Nun, als ich nach München kam als junger Professor 1962, da galt ich als links. Es ist ganz lustig, wenn man das heute sagt. Aber ich weiß noch, wie ein ehrwürdiger Historiker, der mich gut kannte, gesagt hat, als ich da zum ersten Mal in einem kleinen Kreis auftrat, Sie sind ja wissenschaftlich gut, aber ein Revoluzzer. Ich habe zunächst gestutzt, gestaunt, womit hing das zusammen? Offenbar mit dem Titel meiner Doktorarbeit, Revolution und Kirche. Ah. Also ich habe mich mit der Frühgeschichte der christlichen Demokratie bis zur Französischen Revolution zurück beschäftigt. Und es war damals nicht üblich, solche Buchtitel zu wählen, Revolution und Kirche. Mhm. Es ist ganz interessant, dass dieses Buch auch von 2 Linken, die waren nun wirklich links, besprochen worden ist. Zuerst von Friedrich Heer in Wien und von Hans-Ulrich Wähler, der damals in Köln war.
Das berühmte Jahr 68. Sie als junger Politikwissenschaftler, Sie waren ja immer vielleicht durch diese geschenkten 6 Jahre unheimlich früh dran. Einer der jüngsten Professoren für Politikwissenschaft damals in München. Und dann kommt eben 1968 und wenn man in Ihrer Autobiografie Böse Jahre, Gute Jahre liest, hat man den Eindruck, dass diese Erfahrungen, die Sie da als Professor gemacht haben, auch ganz entscheidend waren für Sie. War das ein böses Jahr, als Sie niedergeschrien wurden?
In der Summe schon, ja. Dabei habe ich den Reformimpuls der 68er immer gut verstanden. Und ich habe mich auch selber immer als Reformer gefühlt. Wir wollten Hierarchien abbauen. Es war ja tatsächlich so, dass in der alten Universität noch die Grenzen zwischen Studenten, Assistenten, Professoren sehr groß und tief waren. Das war bei uns jungen Sozialwissenschaftlern schon ein bisschen anders, weil wir alle noch relativ jung waren und uns ungezwungen in dieser Hierarchie bewegt.
Man kann sich das heute, vielleicht muss man das wirklich sagen, für zwei, drei Hörer von Bayern 2, die das nicht miterlebt haben. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen, diese Zustände, die Sie da als Professor in diesen Vorlesungen hatten. Sie wurden schlicht und ergreifend niedergeschrien. Sie kamen nicht zu Wort.
Ja, natürlich. Also nachdem die Universität nach dem Zweiten Weltkrieg eher zahm und harmlos und wohlgesittet war, kam dann plötzlich schon 1967 eine Bewegung in Gang, in der viele Forderungen sehr berechtigt waren und zu Recht angemeldet wurden, in der aber auch dann typisch deutsch die Bewegung rasch übersteuerte. Und für mich waren entscheidend zwei Erlebnisse. Einmal Polemik gegen jüdische Kollegen, ganz erstaunlich. Einer meiner verehrten Lehrer, Ernst Frenkel, rief mich von Berlin an und er war nahezu verzweifelt und dachte an eine neue Emigration. Hilde Domin rief mich an, der war es ähnlich gegangen in Heidelberg, vor allem ihrem Mann, der Professor war. Und das andere Erlebnis war, dass die Geschwister-Scholl-Feier etwas wirklich Traditionsbegründendes, Identitätsstiftendes hier in München, dass die brutal niedergeschrien, aufgelöst wurden. Und da habe ich beschlossen, auf Gegenkurs zu gehen.
Und dann kommen Sie eines Morgens an einen Vorlesungssaal, wo Sie lesen sollten, und Sie durften schlicht nicht rein, weil der von Ihnen zugehalten wurde.
Ja, aber ich las relativ früh um 9 Uhr und da schliefen die Revolutionäre meistens noch. Und wir haben dann heftig an der Tür gezogen und brachten sie schließlich auf. Und unter allgemeinem Triumphgeheul meiner Anhänger konnte ich dann die Vorlesung halten. Ich dachte, wenn du schon Professor bist und dafür bezahlt wirst, dann ist es auch deine Pflicht, die akademische Lehre so vorzutragen, wie es dir bestimmt ist.
Waren diese Auseinandersetzungen für Sie so ein Punkt und ein Haken zu sagen, jetzt ist es vielleicht richtig, die Seiten zu wechseln, also aus der Forschung, aus der Lehre, Professur in die Politik selbst zu gehen?
War das der Auslöser? Die Professoren waren ja gezwungen, wenn sie sich wehrten gegen diese Angriffe von außen, öffentlich zu werden, politisch zu werden. Der Professor hat ja in Deutschland den Titel ordentlicher öffentlicher Professor, ganz früher noch OÖ-Professor. Und das Öffentliche, das musste er neu lernen. Insofern war 68 eine harte Schule. Wir mussten uns öffentlich verteidigen. Das war vielleicht auch das Gute an diesem Jahr, dass wir nicht mehr nur mit dem Traditionsargument, es ist doch alles gut gegangen und wir haben bisher gute Erfahrungen gemacht, uns weiter kämpfen konnten. Wir mussten wirklich mit Fantasie und mit neuen Einfällen diese Demokratie verteidigen. Aber diese Demokratie, die war mir wirklich wichtig, die war mir ans Herz gewachsen. Insofern war dieser Gegenaufstand gegen die 68er nicht einer der 45er, wie heute oft geschrieben wird. Auch die Historiker haben sich an diesen Sprachgebrauch gewöhnt. Ich spreche lieber von den 49ern. 49 wurde das Grundgesetz verabschiedet. Ja. Und für dieses Grundgesetz wollten wir kämpfen.
Und Sie taten das dann eben sehr bald in der Regierung. Geholt hat Sie, naja, wer genau, darauf kommen wir noch. Aber als Amtschef der Bayerischen Staatsregierung war damals Alfons Goppel. Und nur um da auch noch mal ein bisschen ein Zeitgefühl, einen Eindruck zu kriegen, haben wir jetzt nur einen ganz kurzen Ausschnitt aus seiner ersten Regierungserklärung 1962. So klang damals ein bayerischer Ministerpräsident.
Im Mittelpunkt aller staatlichen Tätigkeit steht der Mensch. Er soll sich in unserem Freistaat Bayern so entfalten können, wie es der durch Religion, Moral und Sitte gebändigten menschlichen Natur entspricht.
Das war so der Geist, mit dem Sie gut leben konnten und den Sie weiter vertreten wollten.
Ja, wobei das Jahr 1970 dann ganz besondere Akzente dadurch bekam, dass in Bonn nach der langen Zeit Adenauer, Erhard und dann die Große Koalition als Zwischenspiel, die Sozialliberalen an der Spitze Willy Brandt und als Außenminister Walter Scheel die Macht übernommen hatten. Und wenn man die Regierungserklärung Goppels aus den 70er Jahren liest und hört, dann merkt man, dass sich Bayern damals als Gegeninstanz fühlte, als Wortführer der Opposition.
Sie waren auch eine Art, naja, nicht Gegeninstanz kann man natürlich nicht sagen, aber Sie sind in dieses Kabinett Goppel gekommen als parteiloser Kultusminister. Also ja. Ohne eigene Lobby erstmal in der Fraktion oder in der Partei, sondern tatsächlich als Außenstehender.
Kultusminister, das war damals ein Himmelfahrtskommando. Ja. Und ich weiß heute, dass Goppel 3, 4, 5 Leute gefragt hat, politische Profis, starke Naturen, junge Leute, die sich kaum bewegen konnten vor Kraft. Und die haben die Hände gereckt und haben gesagt, nur das nicht Kultusminister, denn da bin ich in 2 Jahren weg. Mein Vorgänger, Ludwig Huber, war einer der mächtigsten Leute in der CSU, aber er konnte kaum mehr öffentlich auftreten.
Warum sind Sie aber trotzdem, das wäre meine Frage gewesen, weil diese etwas von außen stehende Position als Quereinsteiger, als Seiteneinsteiger, kann ja auch was sehr Luxuriöses sein, gerade wenn man, wie Sie es später auch immer wieder gemacht haben, ein bisschen Distanz zu Partei oder zu bestimmten Figuren in der Partei haben will. Warum sind Sie nach ein paar Jahren trotzdem in die CSU eingetreten?
Nun, wenn man die Parteiendemokratie kennt und aus der Nähe noch näher kennenlernt, dann weiß man, man muss einfach dabei sein beim politischen Spiel. Die ersten Jahre, da war ich parteilos, das hatte Vorteile, einmal für die CSU selber. Meine Fehler gingen nicht auf ihre Rechnung sozusagen. Sie kam da gut davon. Auf der anderen Seite war es auch für mich ein Vorteil. Ich lernte das Land kennen, weil ich die Montage immer frei hatte. Ja. Da war ich dann bei meinen Fraktionskollegen in den einzelnen Orten und lernte wirklich Bayern kennen, hatte aber auch zunehmend Freunde in der Fraktion. Aber dann sah ich ein, man muss mit dabei sein. Am Montag sind die entscheidenden Parteisitzungen, die Vorstandssitzungen. Und damit man nicht also am Ende einfach überspielt wird, muss man schon da dabei sein und das Wort ergreifen.
Ein paar gute Freunde im Zweifel.
Ja, sicher. Natürlich.
Steigerung von Parteifreund, wir kennen das alle.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Hans Mayer. Erzählt von bösen und von guten Jahren.
Ich bin Jahrgang 63. Sie waren für mich eine unglaubliche Reizfigur. Also es ist lustig, wenn man jetzt so viele Jahre später wieder, ich wusste gar nicht mehr warum. Ich weiß nur, der Kultusminister Hans Mayer, ich war damals in der SMV beginnend und unterwegs halt in den späten 70er Jahren. Der ist ganz furchtbar. Und so ist es Ihnen ja, als Kultusminister waren 16 Jahre, mussten Sie das aushalten, so ist es Ihnen ja sehr lange gegangen. Ne?
Ja, daran muss man sich erst gewöhnen. Ja. Als Professor wird man sicher auch gelegentlich kritisiert und angegriffen, aber im Ganzen doch getragen von der Hörerschaft, von der Schülerschaft. In der Politik, da ist man ziemlich allein. Man muss sich erst eine Stellung schaffen. Und damals war, wie gesagt, Kultusminister ein Himmelfahrtskommando.
Aber das waren ja gar nicht politische Gegner, sondern die, mit denen Sie es dann plötzlich zu tun, nicht direkt zu tun bekamen, aber die dann Aktionen gegen Sie gestartet haben. Das waren ja nun nicht politische Gegner aus dem Landtag, von der Opposition oder so, sondern das waren ja Schüler, Studenten, teilweise Lehrer. Es war keine Übertreibung, als ich vorher gesagt habe, es sind Hans-Meyer-Puppen auf Schulhöfen verbrannt worden.
Ja, es ging übrigens auch anderen Politikern der damaligen Zeit ähnlich. Goppel widerfuhr das sogar, erst recht Strauß oder Helmut Schmidt.
Warum war ich damals so sauer auf Sie? Ich glaube, das war damals die allgemeine Schulordnung oder was hat diesen
Einmal war das Klima aufgeheizt. Ja. Alle Autorität stand natürlich unter Verdacht und die Demonstrationen waren sehr häufig, erinnere mich noch genau an das Hochschulgesetz, als es verabschiedet wurde 1973. Da gab es einen Aufmarsch der Studenten in der Ludwigstraße in München. Das dürften so 8.000, 10.000 Menschen gewesen sein. Ich hätte mich gern erklärt. Ich habe auch immer versucht, in den Universitäten die Notwendigkeit einer Neuordnung der Universitäten darzustellen. Aber man kam nicht zu Wort. Ich war einmal mit meinen Kontrahenten, den politischen Opponenten, das war Peter Glotz und Hildegard Hambrücher in der Universität München. Wir kamen nicht zu Wort. Weder ich, der für das Hochschulgesetz war, noch meine Oppositionellen, die dagegen waren. Wir wurden einfach niedergeschrien. Es war eine unglaublich aufgeheizte Stimmung, in der eigentlich der Austausch von Argumenten kaum mehr möglich war.
Was macht das mit einem, wenn ich sage Feingeist, glaube ich, würden Sie möglicherweise auf sich beziehen und gelten lassen. Aber mit einem Feingeist und sensiblen Menschen wie Ihnen, der auch sehr künstlerisch veranlagt ist, wenn er auf solche Reaktionen stößt, so massiv, was macht es mit einem? Sie haben Personenschutz bekommen teilweise. Ihre Töchter konnten nicht mehr allein in die Schule gehen. Also das war ja, hatte das Privatleben ja einfach auch erschüttert.
Man braucht in der Politik natürlich eine harte Haut, die wächst einem dann auch noch. Und interessanterweise war ich mit dem Geschehen in den Schulen ja immer verbunden durch unsere Kinder. Die gingen ja auch in die Schule und die erzählten dann, was da alles vor sich ging. Die einen Lehrer waren für mich, die anderen, wohl die Mehrzahl, gegen mich.
Das ist in Ihrem Buch auch drin. Das finde ich sehr toll, dass Sie Ihre Töchter da, es sind sechs insgesamt, zu Wort kommen lassen. Die sagen, also das war kein Zuckerschlecken als Tochter vom Kultusminister.
Nein, meine Frau und ich, wir haben den Kindern immer gesagt, macht euch klein, nehmt euch um Gottes Willen keine Rechte raus. Nicht einmal die Rechte der anderen, sondern versucht möglichst bescheiden und zurückhaltend durch die Schule durchzukommen. Aber manchmal gerieten sie auch ganz schön in die aktuellen Kontroversen hinein.
Es kam dann irgendwann mal zu ganz anderen Machtproben noch plötzlich. Und zwar war das später, als dann Franz Josef Strauß bayerischer Ministerpräsident geworden ist. Erst später haben Sie erfahren, dass eigentlich gar nicht Goppel, sondern Strauß zuständig war dafür, dass Sie eigentlich Kultusminister geworden sind.
Ja, Strauß hat vor allem meinen Vorgänger Ludwig Huber zum Rücktritt vom Amt des Kultusministers gedrängt. Das weiß man heute ziemlich genau. Ludwig Huber war einer der mächtigsten Leute in der CSU, vor allem dadurch, dass er das Amt des Fraktionsvorsitzenden im Landtag hatte und zugleich Kultusminister war. Eine Ämterkombination, das ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Und Strauß sagte, und das kann man nachvollziehen, beides geht nicht mehr. Und nach 70 hat dann Huber mehr oder minder unfreiwillig auf dieses Amt verzichtet und das war dann meine Chance.
Ja, also Ihre Chance, aber eingetütet letztlich von Strauß, der da schon Fäden gezogen hat. Trotzdem hat sich das Verhältnis ja dann sehr ambivalent teilweise entwickelt.
Die 8 Jahre unter Goppel, ich war ja 8 Jahre Kultusminister unter Goppel und dann 8 Jahre unter Strauß, mein Sinn für Symmetrie. Die 8 Jahre unter Goppel waren eigentlich ruhig. Sie waren nach draußen sehr kämpferisch, weil die Öffentlichkeit damals aufgewühlt war. Aber drinnen im Kabinett und in der Fraktion herrschte doch eine gewisse Solidarität. Man hielt zusammen. Bei Strauß, da kehrte sich dann das Verhältnis um. Die Außenwelt beruhigte sich. Es war ja auch eine gewisse Wendung hin zu konservativeren Einstellungen und Zeitströmungen. Aber jetzt ging im Innern der Kampf um Positionen los. Und mit Strauß selber kam ich lange Zeit ganz gut zurecht. Ich glaube, wir haben uns gegenseitig immer respektiert. Aber Strauß hatte Mitarbeiter, die mit ihm durch dick und dünn gehen wollten und die sahen in mir einen möglichen Konkurrenten.
Naja, also wir kamen sie immer gut zurecht. Wir haben einen Ausschnitt hier aus dem Jahr 1981. Da hatte sich der Kultusminister Hans Mayer erdreistet, im Münchner Merkur, glaube ich, einen Artikel zu schreiben, der sich kritisch mit dem Bayern-Kurier auseinandersetzt. Jetzt hören wir erstmal kurz rein, eine aufgeregte Pressesituation aus dem Jahr 1981.
Die CSU ist eine so große Partei, dass sie für uns beide selbstverständlich Platz hat. Darüber sind wir einig.
Das heißt, das Ultimatum, Alternative, entweder er oder ich, existiert nicht?
Es gab kein Ultimatum dieser Art, das sind Spekulationen.
Das heißt, Sie mussten sich von Ihrem Artikel nicht distanzieren?
Mein Artikel steht, Wir sind uns natürlich einig, dass normalerweise solche Kontroversen in der Partei ausgetragen werden.
Also die Alternative Strauß oder Meier, also da mussten Sie teilweise, denke ich, schon auch mal ganz schön die Zähne zusammen.
Ja, natürlich. Das ist in der Politik ja immer so. Meine Formel ist die, speziell die CSU ist sehr stark im Volk verwurzelt. Das gilt für die damalige Zeit. Und der kleine Mann in der CSU im Allgemeinen und die kleine Frau, die sind in Ordnung. Aber je weiter man raufkommt, it's no generosity on top, sagen die Engländer. Ganz oben, da nimmt eben die Kämpfe, da nimmt die eisenhaltige Luft zu. Das musste auch ich erfahren. Und die Zuspitzung, die vollzog sich vor allem im Außenfeld. Strauß verstand schwer oder wollte nicht begreifen, dass ich gegen Lehrer, die nur einfach eine andere politische Einstellung hatten als die der CSU, nicht einfach schon deswegen vorgehen konnte. Da gab es Auseinandersetzungen zum Beispiel über die Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf. Da sollte ich die Lehrer zu eigenen Kursen zusammenholen, um sie auf Linie zu bringen. Das habe ich abgelehnt und einmal habe ich im Kabinett gesagt, auch die linken Lehrer sind meine Lehrer. Ja. Ich bin für alle da. Also das hat sich dann zugespitzt.
Es hat sich auch so zugespitzt, dass am Ende Franz Josef Strauß Sie als Bundespräsident verhindert hat, weil Sie waren gefragt worden.
Ja, ich bin ganz ohne mein Zutun in diese Diskussion hineingekommen. Im Jahr 1978, da wurde drüber diskutiert, wer Nachfolger des Bundespräsidenten Walter Scheel werden würde. Scheel hatte keine Mehrheit mehr in der Bundesversammlung. Und im Blickpunkt stand natürlich Karl Carstens, damals Bundestagspräsident. Mhm. Nun wurde plötzlich veröffentlicht, Carstens war Mitglied der NSDAP. Mhm. Und da holte mich Kohl für einige Zeit nach Bonn und bot mir an, ich solle mich bereithalten für dieses Amt, falls Carstens nicht durchsetzbar sei. Aber das waren nur wenige Tage. Dann kam nämlich heraus, dass auch Walter Scheel in der Partei war.
Trotzdem hat Strauß auch eine Rolle gespielt, dass sie es dann
ja,
am Ende...
Natürlich. Ja. Strauß wollte ja immer den Zugang zu den obersten Ämtern für die CSU freihalten, vor allem für sich freihalten. Und er hat ja dann auch noch einmal kandidiert als möglicher Bundeskanzler, aber die Mehrheit reichte nicht. Helmut Schmidt regierte weiter. Und da konnte ein Zweiter aus der CSU, der für den Bundespräsidenten, für das Bundespräsidentenamt genannt wurde, natürlich, der konnte da nicht sich durchsetzen.
Aber zugetraut hätten Sie sich's?
Ja, sicher, es wäre ein Amt gewesen, das mir gefallen hätte. Ich sagte ein wenig ironisch zu meiner Frau, weißt du, als Kultusminister oder in jeder Position in einer Regierung, da muss man alles selber vorbereiten, da muss man aktiv werden. Einem Präsidenten wird etwas angetragen und zugetragen.
Zu Gast bei Stefan Parisius.
Hans Meyer, Politologe und Organist.
80 Jahre passen nicht in eine Radiostunde. Deswegen müssen wir trotzdem, bevor wir zum Organist kommen, noch kurz nur der Vollständigkeit halber. Sie haben ja auch dafür das Buch geschrieben, Böse Jahre, gute Jahre. Also nur noch schnell nachtragen, dass Franz Josef Strauß letztlich dann auch dafür gesorgt hat, dass Sie zurückgetreten sind, beziehungsweise ein neues Amt nicht mehr angetreten haben, dass er dann das Kultusministerium einfach in zwei Teile geteilt haben, hat und Sie gesagt haben, also mit einem gebe ich mich nicht zufrieden, nur in aller Eile erzählt. Es geht die Pharma, dass mit einem Grund der Auseinandersetzung mit Strauß war, dass Sie auf irgendeine persönliche Einladung von ihm nicht gekommen sind und ihn dadurch brüskiert haben.
Bitte?
Es geht die Pharma, dass ein Hintergrund dieser Auseinandersetzung mit Strauß letztlich war, dass Sie ihn privat irgendwann mal versetzt haben und auf irgendeine Einladung nicht gekommen sind oder auf irgendeine Feier von ihm und er deswegen gesagt hat, da, der Meier nicht mehr.
Das kann höchstens die Hochzeit seiner Tochter gewesen sein. Dazu wurde das Kabinett eingeladen Und ich hatte an dem Tag wenig Zeit, aber mir schien es auch nicht richtig, also das Persönliche und das Politische in dieser Weise zusammenzufügen. Mag sein, dass das ein Grund war für eine gewisse persönliche Entfremdung, aber der Hauptgrund war wohl der, dass Strauß in seinem zweiten Kabinett, also von 1982 an, doch Gefolgsleute haben wollte. Ich sage das ohne jeden Unterton. Leute, die ihm bedingungslos durch dick und dünn folgten. Und dazu habe ich nun einmal nicht gehört.
Jetzt zu was Schönem.
Ja? Bitte?
Ein bisschen zur Orgel, ein bisschen zu dieser Seite. Könnten Sie, Sie haben, ich glaube, 100 Veröffentlichungen gibt es von Ihnen insgesamt. Trotzdem traue ich mich fragen, haben Sie öfter auf Tasten eines Orgelmanuals oder auf Tasten einer Schreibmaschine gedrückt?
Ich glaube eher Schreibmaschine. Orgel ist ja ein Sonntagsberuf, vor allem wenn man in einer Kirche spielt. Und das fing bei mir 1942 an, weil unsere Organistin Maria Hilf in Freiburg Soldat wurde. Und der Pfarrer hatte plötzlich niemand für diese 8000 Seelengemeinde und für eine große Orgel, eine Neobarocke mit 4 Manualen. Und er sagte, du kannst doch Klavier spielen, lern Orgel. Habe ich dann auch getan.
Sie machen sich aber schon ein bisschen sehr klein, wenn Sie vom Sonntagsberuf sprechen. Sie haben, glaube ich, 8 oder fast 10 Schallplatteneinspielungen gemacht.
Ja.
Sind immer wieder aufgetreten, haben Konzerte gespielt. Also so ganz hobbymäßig kann das nicht gewesen sein. Gab es einen Punkt, wo Sie mal damit geliebäugelt haben, das wirklich professionell zu machen und sich dagegen entschieden haben?
Ja, unmittelbar nach dem Abitur. Ja. Da habe ich wirklich überlegt, entweder Journalist oder Historiker, Lehrer in einer Schule oder vielleicht auch Musik als Hauptberuf. Mhm. Aber ich habe um mich geschaut und habe die Kirchenmusiker in Freiburg angeschaut, die Katholiken wie die Evangelischen. Den Evangelischen ging es ein bisschen besser, aber auch nicht viel besser. Und alle darbten eigentlich. Und mein Stadtpfarrer, der ein sehr ökonomischer Mensch war, der sagte mal zu Gemeindemitgliedern, die meinten, ich solle doch etwas mehr Geld kriegen für mein Sonntagsspiel. Das waren oft 5 Gottesdienste. Ach, der Bub spielt so schön, kann man nicht bezahlen. Damit war der Vorrang der Ästhetik vor der Ökonomie gesichert, aber ich wollte nun nicht mein Leben lang nur von der Ästhetik leben.
Sie haben uns was mitgebracht, nicht aus der Zeit, sondern später eine Ihrer Schallplatteneinspielungen, wo wir nur ganz kurz schnell reinhören wollen.
Ja, die ist hier in München aufgenommen, in der Kirche St. Michael in Berg am Laim. Es ist ein Andantino Grazioso von Franz Xaver Schiedermeier, ein Komponist des 19. Jahrhunderts.
Bitte schön.
Und an der Orgel Hans Meyer. Bitte schön.
Eine ganz andere Seite von Hans Meyer. Und es ist ja verrückt, wenn man schaut, Lothar de Maizière als Politiker und hervorragender Musiker, Helmut Schmidt am Klavier, offensichtlich scheint es da, auch Organist, offensichtlich scheint es da irgendeine Berührung zu geben, irgendeine Affinität.
Ich habe es immer auf die Formel gebracht, die Musik ist ein Kamin, durch den viel Rauch abzieht. Mhm. Also wenn man musiziert, dann ist man vollkommen bei sich selber und muss sich nicht um die Tagesgeschäfte kümmern. Und man braucht diesen Rückhalt und diese Abwechslung. Das ist natürlich, werden Musiker sagen, eine zu spärliche Begründung für die Liebe zur Musik. Die Musik habe ich immer geliebt, von Anfang an. Und heute wechsle ich beweglich zwischen diesen musikalischen Tätigkeiten, die jetzt im Alter ein wenig
spielen
abnehmen.
Spielen Sie noch jeden Sonntag? Also früher, ja, bist du einer gesagt, jeden Sonntag
jeden in München? Jeden Sonntag in Maria Immaculata in München. Dagegen Konzerte habe ich keine mehr gegeben. Das letzte war im Freiburger Münster 1999.
Aber auch das ist ja was, wo man sagt, also als Kultusminister, auch wenn Sie sagen, Montag hatten Sie immer frei, das hat sich dann ja auch irgendwann mal geändert. man hört von diesen 16-Stunden-Tagen von Berufspolitikern, ja, die sie auch hatten. Und dann kommt der Sonntag, wo sie nochmal eine solche Verpflichtung haben. Also so richtig Familie, es war zwar viel Familie da mit 6 Töchtern.
Die Familie war sicher die Leidtragende in dieser ganzen Ökonomie. Und da muss ich meiner Frau wirklich danken, dass sie die Kinder im Wesentlichen selber und oft allein erzogen hat. Sie war fast eine alleinerziehende Mutter. Dann musste sie natürlich auch vielfach teilnehmen an öffentlichen Veranstaltungen. Dass sie das geschafft hat, ist also wunderbar. Ich habe das damals gar nicht so empfunden. Es war fast selbstverständlich. Heute merke ich erst, dass da ein gehöriges Opfer dahinter steckt.
Eine Facette ist noch ganz wichtig, ist Ihnen, glaube ich, auch ganz wichtig. Neben dem Organist, neben dem Politiker, neben dem, Sie waren danach noch lange Jahre Professor, vorher auch gewesen, dann am Guardini-Lehrstuhl, trotzdem aber auch noch mal auf die religiöse Seite. Sie waren viele Jahre Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, haben sehr früh schon auch Ratzinger kennengelernt. Wenn man das liest, sieht man, dass Sie ihn heute als Papst Benedikt kritisch sehen. Hat er sich verändert oder Sie? Weil früher waren Sie glühende Anhänger.
Ich glaube, wir beide haben uns verändert. Ich habe ihn kennengelernt als jungen Dozenten bei den Salzburger Hochschulwochen. Ich glaube, es war 1962 und war ebenso wie meine Frau von ihm begeistert. Er hatte ja eine luzide und klare Art zu sprechen und sein ganzes Denken hat nichts von dem Orakelhaften, was manchmal deutsche Professoren an sich haben. Man könnte alle seine Äußerungen ohne Mühe ins Italienische oder Französische oder Englische übersetzen. Mich verbindet vieles mit ihm, auch ein gewisser konservativer Grundzug, das will ich gar nicht bestreiten. Wir sind in Auseinandersetzungen gekommen anlässlich seiner Tätigkeit als Präfekt der Glaubenskongregation. Also hier in München habe ich ihn ja noch erlebt. Er war auch bei uns zu Hause. Wir haben uns gut vertragen. Dann wurde er nach Rom berufen und in dieser Zeit kühlte sich das Verhältnis zwischen den deutschen Katholiken und Rom ab. Der vielgescholtene Paul VI. Hat sich sehr bemüht um die deutschen Katholiken und wir sind da regelmäßig zu Gesprächen in Rom gewesen. Mein Freund Klaus Hämmerle, lange Zeit Bischof in Aachen, und ich, Kronenberg und andere. Aber wie gesagt, unter Johannes Paul II. Nahmen diese Kontakte ab. Und dann kam der große Konflikt um die Schwangerschaftskonfliktberatung. Da war ich von Anfang an der Meinung, dass die katholische Kirche in Deutschland diese Chance der Beratung nützen müsse. Der ganze Beratungsvorgang, der sieht ja in Deutschland pluralistisch aus. Da ist von Pro Familia bis zur evangelischen Kirche alles drin. Da können die Katholiken nicht einfach aussteigen. Aber das haben nun Eiferer in Rom durchgesetzt. Wir sind halt in dieser Meinung, in dieser Frage sehr verschiedener Meinungen. Ich bin der Ansicht, die Kirche darf sich nicht zurückziehen aus einem solchen Konflikt. Sie muss schauen, dass sie ihre Rolle spielt. Man lässt auch die Frauen im Stich, wenn man die Konfliktberatung einfach beendet. Die heute noch weiter beratenden kirchlichen Stellen haben ja praktisch keine Konfliktberatung mehr.
Ich versuche mal am Schluss noch 3 Zitate. Mal schauen, ob wir das noch schaffen. Zitat Nummer 1. Wenn Leute wie der Meier weg sind, dann wird die CSU wieder eine Bierdümpelpartei, hat gesagt Franz Josef Strauß. Hatte Strauß immer recht?
Also das hat mir Karl Böck, zu dem er das gesagt hat, sofort verraten. Und Strauß wusste eben, dass meine Präsenz in der CSU auch für die Öffnung der Partei nach der Wissenschaft, nach den Künsten hinsteht. Und das war ihm immer sehr wichtig.
Geben Sie ihm in dem Fall also recht.
Bitte?
Dann geben Sie ihm in dem Fall also recht.
Gut, ich will es nicht dementieren.
Klasse, 2. Zitat von Ihrer Tochter, einer Ihrer Töchter. Der Papa möchte in die Geschichte eingehen, die Mama in den Himmel. Stimmt es?
ein ganz winziges Stück Geschichte, eine Fußnote, bin ich sicher, in der bayerischen und der deutschen Kulturpolitik. Aber natürlich, man möchte in die Geschichte und in den Himmel eingehen. Vielleicht ist das zu kühn, beides zu fordern.
Ein schöner Plan. Letztes Zitat kommt von Ihnen selbst aus dem Buch Böse Jahre, Gute Jahre, ein Leben 1931 FF. Zitat, dass ich Witze erzählen konnte, hat zu meinem politischen Erfolg nicht minder beigetragen als das Argumentieren im Plenum des Bayerischen Landtags. Herr Mayer, erzählen Sie uns doch mal einen Witz.
Ja, natürlich.
Jetzt muss es ein kurzer Witz werden, allmählich. Es ist nicht schlimm, wenn keiner kommt. Sie sind ja auch nicht mehr in der politischen Verpflichtung, also müssen Sie auch keine Witze mehr erzählen.
Ja, eben.
Also dann lassen wir das einfach weg.
Damals habe ich viele erzählt, ja? Vor allem nach Sitzungen des Haushaltsausschusses, vor allem alemannische Witze. Aber der ist zu lang, den ich erzählen will.
40 Sekunden. Ist er unanständig, dann überziehen wir.
Ein Bübli wächst auf in der Schweiz, kommt in die Pubertät, wird ein wenig merkwürdig und in der Schweiz geht man dann zum Psychiater. Und die Mutter geht mit ihm zum Psychiater. Nach einer Stunde kommt das Bübli raus und sagt, Mutter, er hat zu mir gesagt, ich habe einen Ödipuskomplex. Die Mutter umarmt das Bübli und sagt, das macht nichts, wenn du nur deine Mutter lieb hast.
Vielen Dank, Hans Mayer. Danke für die Zeit.
Danke auch Ihnen.
2011 war das, als Hans Mayer mein Gast war in 1:1 der Talk. Gestern ist der ehemalige Kultusminister und CSU-Politiker kurz vor seinem 95. Geburtstag verstorben, nur 3 Monate nach seiner Frau Adelheid.
ARD Sounds.